Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Unser vierter Wert, um den es geht, ist das Thema geleitet. Und wer hier vorne mit den Ohren dabei war, für euch im Livestream erkläre ich es kurz. Ihr habt schon ganz viel wahrgenommen, um was es heute gehen soll. Es gab Menschen von den fünf, die gesagt haben, hier, wir machen das jetzt so und so. Und am Anfang gab es ganz viele Ideen, aber irgendwann hat es angefangen, dass sich welche untergeordnet haben. Und welche haben gesagt, okay, wir machen es jetzt einfach so. Das Dach ist jetzt hier, okay, dann ist es jetzt eben dort. Ich hätte es woanders hingemacht, aber wir nehmen es an. Und was cool ist, ihr habt am Ende euer Ziel erreicht. Vielen Dank, Applaus. Danke fürs Mitmachen. Danke, Nando. Ich mag immer, wenn man mitmachen kann. Deswegen liebe ich auch, Teil dieser Gemeinde zu sein und mich einzubringen. Und was eben ganz schnell jetzt schon deutlich wird, ist, dass sobald es um diesen Wert geleitet geht, geht es darum, dass es Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen und welche, die sich vielleicht einordnen dürfen, können, müssen. Aber wir haben erst mal gesehen, es geht irgendwie darum, ein Ziel zu erreichen. Leitung und Unterordnung. Das sind ja zwei krasse Worte und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es gerade jetzt bei dir auslöst. Unser Wert, um den es heute Morgen geht, heißt, weil Gott uns liebt, ordnen wir uns gerne seiner Autorität unter. Wir als FEG Dresden, wir haben das festgelegt. Das heißt, wir akzeptieren Leitung auf allen Ebenen als biblisches Prinzip und begleiten unsere Leiter betend, kritisch und loyal. Weil Gott uns liebt, ordnen wir uns gerne seiner Autorität unter. Das heißt, wir akzeptieren Leitung auf allen Ebenen als biblisches Prinzip und begleiten unsere Leiter betend, kritisch und loyal. Ich werde jetzt mal ein paar Fragen vorlesen. Und es sind Fragen, die darfst du gerne in deinem Herzen mal beantworten. Und wir haben ja dazu gleichzeitig in unseren Hauskreisen diese Thematik. Das heißt, du darfst in deinem Hauskreis auch gerne dazu ins Gespräch kommen. Ich würde es liebend gern jetzt tun, aber es ist warm und man kann sich nicht so gerne konzentrieren. Deswegen, ich nenne die Fragen einfach mal und guck mal, was es in deinem Herzen auslöst. Wenn du Leitung und Unterordnung hörst, woran denkst du? Was kommt dir gerade jetzt in den Sinn? Was lösen Leitung und Unterordnung, diese beiden Worte, in dir aus? Sind es eher positive Gefühle und Erinnerungen oder sträuben sich in dir alle Nackenhaare? Vielleicht hast du auch negative Gefühle? Fällt dir ein positives Erlebnis in deinem Leben ein oder eine Erfahrung zum Thema Leitung? Was sind vielleicht auch negative Erfahrungen in deinem Leben? Diese fünf Werte, über die wir hier sprechen und die wir leben wollen, beschreiben ja, wie wir unsere Arbeit hier zusammen machen, wie wir unser Zusammenleben gestalten. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Wert wirklich mit gemischten Gefühlen und Emotionen verbunden ist. Und ich möchte erst mal zusprechen, auch wenn du gerade negative Gefühle zum Thema Leitung und Unterordnung hast, das ist okay. Du musst nicht gleich Juhu schreien, das habe ich mir schon immer gewünscht. Aber es ist etwas, wo wir sagen, das ist ein Wert, den wir sehen, wie Gott ist und wie wir als seine Gemeinde sein wollen, geleitet. Vielleicht hast du selber negative Erlebnisse oder wenn du die Nachrichten anschaust, kriegst du ja viele Negativbeispiele mit, was passiert, wenn Leitung missbraucht wird, ausgenutzt wird. Und ich glaube, das macht es auch so spannend. Und so hat jeder von uns unterschiedliche Erlebnisse. Als ich kleiner Junge war, habe ich es geliebt, mit anderen Jungs draußen durch die Kante zu ziehen. Wir haben Räuber und Gendarm gespielt und Fußball gespielt. Und irgendwann kam immer die Frage auf, wer ist eigentlich der Bestimmer? Und wir hatten so eine Clique von ein paar Jungs und da wurde nicht demokratisch entschieden, das ging ganz einfach. Bestimmer ist der, wir haben uns einen eigenen Test überlegt. Ja? Also man musste über so einen Fluss auf so einem Rohr balancieren und alles Mögliche, Haufen solche Ideen. Und wer am Ende die meiste Punktzahl hat, der war dann der Bestimmer. Also der, der am meisten konnte. Im Fußballverein war es ganz ähnlich. Der beste Spieler, du bist der Kapitän, kam der Trainer, du bist jetzt heute der Kapitän. Und irgendwann erst im Jugendalter habe ich verstanden, dass nicht immer der, der Dinge am besten kann, automatisch der Kapitän oder Leiter ist, sondern dass es viel mehr braucht. Und je länger ich Bibel studiere und angucke, sehe ich, dass dieser Gott anders tickt, denkt und arbeitet, als ich das in meinem Kindersystem vielleicht damals gelernt, entdeckt und gespeichert habe. Ich würde erst mal gerne mit uns klären, was ist, also wenn ich über Leitung heute spreche, was verstehe ich darunter? Ich glaube, leiten und führen ist eine bewusste Einflussnahme. Es ist eine bewusste Einflussnahme auf einen Prozess oder auf etwas. Es heißt nicht nur reden, sondern es heißt eben auch aktiv zu werden. Na, wir haben das hier gesehen, hätten die sich hier hingesetzt und hätten ein bisschen geredet, daraus wäre nie ein Haus vom Nikolaus entstanden. Auch nicht das vom Weihnachtsmann nebenan. Die hätten reden und sprechen können, aber es brauchte irgendwann einen, der sagt, so machen wir es jetzt, und es ging dann voran. Und gleichzeitig hat er eben auch Verantwortung übernommen und war bereit, Konsequenzen zu tragen. Was ist, wenn es schief geht? Hätte die ganze Gemeinde dann ausgelacht? Sagt, ah, das können wir doch besser, geht mal rüber, wir fünf. Wer hatte vielleicht bei dem einen oder anderen gezuckt, wo das am Anfang nicht gleich losging? Ha, die müssten doch einfach, das sieht doch so einfach aus von außen. Ne? Bei wem war es so? Okay. Traut sich keiner. Leiten ist die bewusste Einflussnahme, und es braucht Vorausdenken, es braucht auch ein Vorangehen und es braucht auch ein Vorleben. Wir haben das ja gesehen, irgendeiner von denen hier vorne bei diesem Konstrukt musste schon dieses fertige Bild vom Haus vom Nikolaus im Kopf haben. Irgendeiner musste wissen, wie das aussieht. Hätte das keiner gewusst, hätten sie es nie malen können. Das heißt, es brauchte eine Vorstellung von einem Zustand, wie das ist. Er hat in diesem Seil, die haben in diesem Seil von mir vorgegeben, etwas gesehen. Wenn hier jemand von draußen reingekommen wäre, der hätte gesagt, ach, schönes Kletterseil, gehen wir lieber klettern. Der hätte was ganz anderes gesehen. Und ich habe gesagt, wir nutzen das, um ein Haus zu malen. Das heißt, ich habe vorgegeben, was das Ziel ist. Mit dem Leiten ist das so eine Sache. Die Rieke und ich, wir sind Nachbarn und wir treffen uns auch mal zum Kaffee trinken. Die passt mal auf unsere Kinder mit auf, ist einfach mit Teil unserer Familie eigentlich schon. Und es war so im April, da saßen wir in unserer Wohnung, meine Frau war auf Kur, wir haben die komplette Küche zusammen mit der Jugend renoviert, das war eine ganz wilde Sache. Und da guckte die Rieke so auf unseren Balkon und sagte, der ist aber verwildert. Und ich, verwildert? Der Balkon ist frei. Da ist ganz viel gewachsen und hat schon gesprießt. Die Blumenkästen, die habe ich seit vorigem Jahr nie mehr angeguckt sozusagen, aber da ist ganz viel gewachsen, das war ganz schön und krautig, also ich fand's super. Musste ich ja dann, ne? Sonst hätte ich ja was ändern müssen. Auf jeden Fall hat sie gesagt, das ist verwildert. Und das stimmte, dort sind wirklich Dinge gewachsen, die da eigentlich überhaupt nicht hingehören. Und dort sind Dinge nicht gewachsen, die dort eigentlich hingehören. Nochmal. Dort sind Dinge gewachsen, die dort nicht hingehören, und Dinge nicht gewachsen, die eigentlich dorthin gehören auf unserem Balkon. Ich dachte ja so, ach, träumte so von meinem Balkon, dachte, im Juni werde ich dort Erdbeeren ernten. Hätte ich das mit der Rieke ausgewählt, hätte ich gesagt, du erntest dort gar nichts. Erstens sind das mal alte Tomatenpflanzen, die hier gerade wieder kommen. Zweitens ist das alles vertrocknet und tot, da wächst gar nichts. Was es hier braucht, ist Leitung. Es muss etwas kultiviert werden. Wenn du etwas ernten willst in deinem Garten, verstehst jede Logik, dass du da etwas investieren musst und eine Richtung vorgeben willst. In unserem Leben werden Dinge nicht von alleine passieren. In Gruppen mit diesem Potenzial wird nichts von alleine passieren. Es braucht eine Richtung, für die man sich entscheidet, in der man zusammen unterwegs sein soll. Ach, ich habe im Übrigen das mitgebracht, hier meinen Zustand im Garten. So sahen die eigentlich alle nämlich aus und bloß noch ein bisschen gesprießter. Das ist hier schon ein bisschen kultiviert. Habe ich ganz vergessen. So sahen das auch, und die anderen waren ganz wilde Sträucher. Und dann dachte ich hier so, na, das könnte doch jetzt mal passieren. Ist doch genug Potenzial drin in der Erde, jede Menge. Und ich goss und guckte, einfach nichts passiert. Seit April ist nichts gewachsen. Ich bin echt enttäuscht. Ihr auch, oder? Nichts mit Erdbeeren. Ja, so sind wir dann manchmal im Leben. Wir gucken ein Stück zurück auf unser Team, auf unsere Arbeitsstelle. Und wir sind vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass nicht das wächst, was wir uns eigentlich gewünscht hätten irgendwo mal. Wir haben es natürlich nicht ausgesprochen, sind es auch nicht aktiv angegangen, aber irgendwo war das da. Und genau deswegen braucht es aus meiner Sicht Leitung. Deswegen glaube ich und glauben wir als Gemeinde, hat Gott Leitung eingesetzt, damit eben nicht nur von alleine Unkraut oder irgendwas wächst, sondern dass wirklich gute Frucht entsteht in deinem Leben, in deinem Team, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Freundschaft, in deinen Beziehungen mit Menschen. Es braucht Gestaltung, aktive Gestaltung und Leitung. Vielleicht ist dir jetzt schon, und das hoffe ich, klar geworden, warum Leitung so wichtig ist. Vielleicht sagst du aber auch, ja, ich bin kein Leiter, ich habe auch keine Lust, irgendwas zu leiten. Ich muss dich leider enttäuschen. Du wirst, ob du hier in der Gemeinde bist oder in deinem Leben bist, du wirst immer mit Leitungen konfrontiert sein. Nicht zuletzt für dein eigenes Leben. Gott hat dir dein Leben anvertraut. Und er hat es in deine Hände gelegt und du darfst leiten, dich selber. Du darfst deine Freundschaften leiten, deine Ehe leiten, deine Familie. Und just wie das manchmal so ist, wenn ich über so ein Thema predige, gestern Abend war wieder so ein Zustand zu Hause. Schöner Tag, viel erlebt und das hat gekocht zu Hause. Alle vier Kinder wollten irgendwas anderes und ich habe versucht, irgendwie zu jonglieren, irgendwas. Mit meiner Frau noch versucht, das ganze Ruder rumzureißen. Und am Ende musste ich mir eingestehen, und das tut weh, ich habe versagt. Ich habe als Leiter versagt, aber nicht erst in dem Moment, sondern eigentlich schon die letzten 5 Stunden. Ich habe nicht geführt. Und meine 6- bis 0-jährigen Kinder, die können ja gar nichts dafür. Wie wollen die wissen, wann Abendbrot gut wäre, es vorzubereiten? Und die haben dann Hunger in Momenten, wo ich aber noch ganz andere Pläne habe. Das heißt, ich habe nicht für andere gedacht, habe nicht vorausgeschaut. Und solche Momente demütigen. Und es ist gut. Und vielleicht hast du auch solche Momente, wo du deine Arbeitsstelle, deine Freundschaften anguckst und sagst, oh, hier sind nur Unkraut gewachsen. Alles wild durcheinander, aber nicht das, was ich mir träume. Herzlich willkommen. Ein guter Moment, zu diesem Gott zu gehen und weiter hier zu gucken, warum wir ihn brauchen, warum wir seine Kraft brauchen und warum er sich Leitung vorstellt und eingesetzt hat. Gottes Idee von Leitung ist etwas sehr, sehr Positives. Es ist etwas sehr Gutes. Und so nennt er zum Beispiel, schreibt Paulus an den Timotheus, dass wenn jemand eine Leitungsaufgabe übernehmen will in der Gemeinde, danach strebt, dann ist das etwas Ehrenvolles, etwas Großes, etwas Gutes. Wenn Gott in seinem Wort hat aufschreiben lassen, wie er sich Leitung wünscht und vorstellt, dann musst du immer dahinter gucken, was ist Gottes Herz dahinter? Und da, wo es schief geht, kannst du gleichzeitig gucken, was war denn das Herz des Leiters? Nochmal, was die Früchte im Leben von einem Leiter sind, lässt sich meistens oder fast immer zurückführen auf sein Herz. Nehmen wir das Beispiel von gestern Abend. Mein Herz war mit meinen Gedanken und Gefühlen wo ganz anders und ich konnte nicht für meine Kinder oder für meine Familie leiten, weil ich blockiert war und mit mir beschäftigt war. Leitung ist wichtig und das dahinter ist das Herz entscheidend. Wir wählen demnächst oder berufen unsere Diakone. Euch, die ihr euch habt aufstellen lassen, das ist eine große und ehrenvolle Aufgabe. Das ist die zweite Leitungsebene hier in unserer Gemeinde. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Und es ist so ermutigend, dass in diesen Bibelstellen, auch hier schreibt Paulus ganz viel, was es heißt, ein Leiter zu sein. Wir gehen da gleich nochmal darauf ein. Und ich merke, wenn in der Bibel etwas mehrfach steht, dann ist es Gott wirklich, wirklich, also ist alles wichtig, aber wirklich wichtig. Und so schreibt nicht nur der Paulus über Leitung, sondern auch der Petrus in dem Petrusbrief. Und das möchte ich im ersten Petrusbrief mal mit euch zusammen lesen. Er schreibt hier an die Leiter der Gemeinde, an die Ältesten, die die Führung übernehmen, die also sagen, wie der Garten vielleicht gestaltet sind, ob Kartoffeln oder Erdbeeren angebaut werden, ne? Oder ob man das Unkraut doch stehen lässt. Lass ich mal offen. Er schreibt, sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gerne und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Wir bleiben mal hier stehen. Also das wäre jetzt eine Predigtreihe, wenn ich hier jeden einzelnen Punkt ausführen würde. Ich glaube daran, dass es gut ist, sich selber immer wieder damit auseinanderzusetzen. Deswegen diese Bibelstelle, nehmt die mal mit. Einen kleinen Punkt. Der Petrus vergleicht hier Leitung wieder mit diesem klassischen Bild. Schafe und Hirte. Sorgt gut für die Herde Gottes. Und das ist für mich so ein ermutigendes Bild, oft in meinem Leben schon gewesen, zu sagen, als Schaf bin ich so abhängig auch von Hirten, vom guten Hirten. Und jetzt kommt dieser gute Hirte, lebt in uns. Das heißt, wir dürfen dieses Hirtenamt füreinander übernehmen. Wisst ihr, was lustig ist bei Schafen? Also lustig finde ich das eigentlich nicht so sehr, aber habe ich mal entdeckt, als ich über Schafe mit Jugendlichen gepredigt habe. Die an den Deichen, ne, sind riesige Schafsherden. Und der Verantwortliche für diese Herde muss jeden Früh eine Kontrollfahrt machen, weil wenn ein Schaf auf dem Rücken liegt, kann es nicht mehr alleine aufstehen. Das heißt, er muss jeden Morgen gucken und dann die Schafe wieder aufheben. Warum? Wenn er das nicht macht, platzen die. Der Magen platzt. Die sterben, weil sie dieses mit dem Gas und so weiter würde jetzt zu weit führen. Spannend ist aber, dass Petrus dieses Bild verwendet, sagt, sorgt gut. Weißt du, wie ermutigend das ist, wenn du dich so fühlst, als kannst du gerade nicht mehr aufstehen? Wir wollen Leitung verstehen als etwas, wo Menschen unter anderem sind, die durch die Kraft von Jesus dir helfen, an Punkten wieder aufzustehen, wo du hingefallen bist. Deswegen fand ich das so stark, dieses Männerwochenende, was darauf abzielt, zu sagen, dort ist so ein Ort, wo du das teilen kannst, wo du vielleicht hinfällst oder am Boden liegst. Und es braucht ein Kultivieren und ein Leiten, um wieder ins Stehen zu kommen. Hütet sie gerne, nicht widerwillig, kümmert euch nicht um eure Vorteile, sondern weil ihr Gott gern dienen wollt. Und es geht weiter in diesem Bibeltext. Dabei sollt ihr die Menschen, die eure Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern durch euer gutes Beispiel leiten. Und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Das ist schon der nächste, genau. Mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Und das Gute ist, jetzt fasst Petrus das Ganze nochmal zusammen, was er gerade gesagt hat. Er hat kurz ausgeführt, was ihm wichtig ist. Also bei Gott hat Leitung einen Stellenwert, aber immer gleich auch die Art und Weise, wie das aussehen soll. Und deswegen fasst es hier der Petrus im Vers 5 nochmal zusammen. Und er schreibt, ihr jüngeren Männer ordnet euch den Älteren unter. Ihr alle sollt einander demütig dienen. Denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Dieser Bibeltext wird hier zusammengefasst und für mich ist das sehr ermutigend, weil auch hier kommt es schnell zu Fehlinterpretationen und Fehleinschätzungen. Ich möchte euch kurz sagen, was ich damit meine. Es gibt nämlich aus meiner Sicht 3 Missverständnisse zu diesem Thema dienende Leiterschaft. Hier steht ja, wir sollen einander dienen. Und das ist, glaube ich, das biblische Grundprinzip von Leitung, eine dienende Leiterschaft. Und ich bin da auch immer ein bisschen am Anfang meines Lebens überfordert gewesen, was heißt das? Aber ich habe so 3 Sachen entdeckt, wo man es falsch verstehen kann, die will ich nennen. Und dann sage ich, so wie es, glaube ich, gemeint ist, und dann sind wir auch schon fertig. Also, das erste Missverständnis von dienender Leiterschaft ist, alles hört auf mich. Ich bin der Bestimmer. Ob ich dafür geeignet bin oder nicht, ist mir egal. Ich sitze hier und gebe jetzt hier Anweisungen und ihr dient am Ende meinem Ziel. Das heißt, es geht darum, dass eigentlich nicht Menschen um dich herum aufblühen, sondern dass du, das, was du willst, geschieht. Und dass du dazu Menschen, und das zeigt ja viel die Geschichte, Menschen manipuliert werden, Menschen ausgenutzt und benutzt werden. Und dass es dazu führt, dass man sich ausgenutzt fühlen kann und dass andere eben die Drecksarbeit machen. Das ist mit dienender Leiterschaft nicht gemeint. Das zweite Missverständnis bei Leiterschaft kann sein, sieht da ungefähr so aus. Okay, ich habe zwar eigentlich mal eine Idee, wir gucken mal, wir setzen uns zusammen, gucken mal, ob alle einverstanden sind. Und wenn die anderen halt was anderes wollen, dann mache ich eben dort auch mit. Das heißt, ich habe mir das mal so vorgestellt. Die Jungs wären hier vorgekommen mit der Fiona und hätten gesagt, ach, das finde ich eigentlich nie so cool, das mit dem Nikolaus, da habe ich schon mal gehört, das hat einen okkulten Hintergrund oder so, keine Ahnung, kann ja jemand mal gehört haben. Und da kommt die Fiona und sagt, lass uns doch lieber ein Ei machen. Und dann sagen die Männer, ja cool, ein Ei ist erstens viel leichter, da müssen wir nicht so viel nachdenken, das ist der bequeme Weg, wir machen ein Ei. Und dann wäre der fertig gewesen und hat gesagt, Timmy, wir finden das super mit dem Seil. Es macht auch Spaß, mit dem Seil ein bisschen was zu machen, aber wir haben uns heute entschieden, kein Nikolaushaus zu bauen, sondern ein Ei. Und dann sage ich, als der das Ziel vorgegeben hat, das ist sehr schön, aber ihr habt am Ziel vorbeigeschossen. Ihr habt nicht den Auftrag erfüllt. Aber wir haben es doch gemacht, wir haben uns auch gut verstanden und geeinigt. Ja, aber der Auftrag war ein anderer. Und ich glaube, einmal passiert es in unserem Leben so, in unserem normalen Leben, wenn man das überhaupt trennen kann. Ich glaube nicht. Aber vor allen Dingen passiert es auch in unserem geistlichen Leben so. Gott hat eine Idee für unser Leben und wir sitzen zusammen und dann sagen, ach, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Gott das wirklich so gemeint hat. Das ist ja alles, ach, das muss man im historisch-kritischen Kontext betrachten und so weiter. Ja, aber wenn Gott Dinge sagt in deinem Leben, durch sein Wort, wenn er in dein Leben spricht, kann ich dir Mut machen, er meint es oft wirklich, wie er es sagt. Und das gefällt mir natürlich auch oft nicht, weil ich will ja der Bestimmer sein. Ich sitze doch auf dem Thron und schon haben wir wieder einen Leitungskonflikt. Aber die Frage ist, habe ich mir gestellt, wie wäre denn das gewesen, hätte Jesus, ne? Also nehmen wir mal, der Jesus war eigentlich so ein bisschen der Leiter, der Jünger hätten sich hingesetzt und gesagt, so, mein Auftrag ist, die Welt zu retten, die Menschen zu retten, wie wollen wir es denn machen? Wir müssen einen Krieg machen, hätten die einen gesagt von seinen Jüngern. Der war bei den Zeloten, die haben gekämpft. Der andere hätte vielleicht gesagt, na, wir müssen erst mal mit dem Umweltschutz anfangen. So geht es ja hier nicht weiter, wie die Römer mit der Umwelt umgehen. Und der nächste hätte gesagt, als erstes eine Partei gründen, politisch aktiv sein. Ich will das an dieser Stelle gar nicht schlecht reden. Bitte nicht so hören. Mir geht es um den Punkt, dass Jesus geleitet hat und der hat gesagt, ich muss sterben am Kreuz. Und die haben ihn sogar noch versucht, vom Gegenteil zu überzeugen. Das war die Idee, auf die kein Mensch gekommen wäre. Dass der Sohn Gottes so elend am Kreuz sterben muss, damit wir uns leiten lassen können von diesem Gott heute und hier und jetzt. Das wäre nicht auf unserem Schirm. Aber Jesus sagt, das ist der Plan und da gehen wir hin. Wir hätten dieses Gebäude, glaube ich, nicht, wenn es nicht ein paar Leiter in dieser Gemeinde gegeben hätte, die gesagt haben, das ist das, wo wir hingehen wollen. Wo es vorwärts zu gehen heißt und auch gegen Widerstand manchmal zu sagen, oh, wir müssen da jetzt durch. Und das reibt und das knallt. Und da werden. Aber das Gute ist, dass wir als Gemeinde in diesen Punkten als Familie leben dürfen. Dass wir darauf eingehen können und miteinander ringen können und das auch aushalten können. Der letzte Punkt dieser Missverständnisse, der wirkt manchmal von außen ziemlich cool. Stell dir vor, du kommst nach Hause und du siehst, da ist eine Mutter, die kümmert sich um ihren 35-jährigen Sohn total rührend und engagiert. Okay? Die bringt ihm alles Essen. Die macht für ihn die Telefonate. Sie bringt ihm auch noch, was er braucht, um in seinem Bett zu liegen und Computer zu spielen, dass es ihm wirklich an nichts fehlt und gut tut. Und du denkst, wow, was für eine aufopfernde Mutter. Wenn du aber, wie alt habe ich gesagt, 35? Wenn du 35 Jahre zurückspulst, und die Mutter dort gesehen hat, dass sie die Entscheidung getroffen hat, wenn der Junge die Welt aus meinem Bett geht, was kann dem denn alles passieren? Der wird von mir umsorgt und behütet. Und sie hat angefangen, dort ihm zu verwehren, dass er selber laufen lernt. Und im ersten Moment denkst du, wow, das ist toll, ein dienender Leiter, der macht alles. Der bringt sich ein, der rettet jeden dem Arsch, die blöden Situationen im Team. Er hilft ihnen. Vielleicht hast du das auf Arbeit, du bist leitend und ein Team und die Leute haben ganz schnell gemerkt, naja, wenn ich meine Aufgabe zu 60% gut mache, sagt er zwar, es reicht mir, aber weil es morgen fertig sein muss, mache ich es lieber alleine, weil ich dir das jetzt erklärt habe. Und dann sitzt du bis spät in die Nacht, rettest den Arsch und derjenige denkt, 16 Uhr am See in der Sonne, solange ich so einen dienenden Leiter habe, hält sich's aus. Was der Leiter, was du verpasst, ist, dass Leute Konsequenzen für ihr Handeln übernehmen, dass sie laufen lernen, dass sie in die Selbstständigkeit geführt werden. Diese Mutter und auch der Leiter, die leben nicht göttliches Prinzip von Leitung, sondern meistens macht man das aus, oder kann ein Grund sein, man will ja gebraucht werden. Es fühlt sich doch so gut an, wenn alle sagen, ach danke, wie du das wieder noch gerettet hast. Klasse. Aber dann dienst du nicht den anderen, sondern du dienst dir mit deiner Leitung. Und wir, das ist nicht das, wie wir als Gemeinde Leitung verstehen. Wie sieht es nun konkret aus? Wie leben wollen wir dienende Leiterschaft leben? Und der Robert Greenleaf, der hat es beschrieben, das ist nicht mal keiner, der Jesus lieb hat, sondern der hat Leitung beschrieben. Der beste Test für dienende Führung ist, wachsen jene, denen man dient, als Persönlichkeit? Werden sie gesünder, weiser, freier und selbstständiger und selbst zu Dienern. Als ich das Zitat gelesen habe, dachte ich, wow, das ist ein harter Test. Wenn ich meinen Arbeitsbereich angucke oder du dein Leben, deine Ehe, deine Familie, deine Freundschaften und du fragst dich, okay, wachsen die in ihrer Persönlichkeit, die Menschen, mit denen ich zu tun habe? Werden sie gesünder, weiser, freier, selbstständiger und auch selber zu Dienern? Ich glaube, das ist eine Idee, die wir haben, ein Wunsch, wie wir sagen, so soll Leitung in dieser Gemeinde aussehen. Weil biblische Leiterschaft führt in die Selbstständigkeit. Das führt in die Selbstständigkeit. Lernen die Menschen um dich herum laufen. Lernen sie selbstständig laufen, Entscheidungen zu treffen. Lernen sie selber, ihr geistliches Leben zu gestalten. Wenn diese ganzen Jugendlichen, die hier sitzen, denen habe ich das gesagt in der Vorbesprechung, wenn die mir in 3 Jahren, wenn sie irgendwo hingehen, sagen, wir können in keine Gemeinde gehen, weil nirgendwo gibt es so coole Sportcamps wie bei dir, da habe ich gesagt, sage ich lieber nicht, was ich gesagt habe, aber ich habe gesagt, ich will euch helfen, selbstverantwortlich zu werden, um euch rum, euer Umfeld zu gestalten. Ihr seid Teil einer Gemeinde. Ihr Gemeinde ist von Gott eingesetzt. Ihr braucht Anschluss. Du kannst dich nicht darauf ausruhen und sagen, naja, die passt halt nicht zu mir. Gemeinde ist Gottes Idee. Gemeinschaft von Menschen, weil es so viel Potenzial gibt. So viel Potenzial, zusammen seine Ziele zu erreichen, auf ihn zu hören, seine Wahrheit, sich zu korrigieren. Leiterschaft, biblische Leiterschaft führt in die Mündigkeit, in die Selbstverantwortlichkeit, Selbstverantwortung. Und ich bin so beruhigt, dass in der Bibel es Menschen gibt, die das auch nicht geschafft haben und die Korrektur brauchten. Der Mose, der große Leiter vom Volk Israel, der hat es rausgeführt, der hat gegen den Pharao gestritten mit Gott, der hat die Stirn geboten und der ist so beschäftigt, der macht diesen gleichen Fehler, den ich vielleicht mache, den wir vielleicht machen oder der vielleicht ein Missverständnis von Leiterschaft ist. Der hatte noch nicht mal Zeit, seine Frau und seine Kinder wieder abzuholen, nachdem die aus der Sklaverei rausgewandert sind, weil er den ganzen Tag damit beschäftigt war, die Streitigkeiten des Volkes zu lösen. Der saß da, so stelle ich mir das vor, auf dem Stuhl und die kam an den ganzen Tag, ja, jetzt habt euch doch nicht so düdeldüdeldüd. Und dann kommt sein Schwiegervater von außen rein und er sieht das und er sagt zu ihm, es ist nicht gut, was du tust. Sagt der Mose. Stell dir das mal vor, wenn der so reagiert hätte. Das knallhart Feedback, es ist nicht gut, was du tust. Du wirst, wenn du so weitermachst, müde und kraftlos. Sowohl du als auch, Achtung, das Volk um dich herum. Wenn du müde und kraftlos wirst, werden es die um dich herum auch. Das ist zu schwer für dich allein. Du kannst es nicht allein. Dein Job ist es, hör auf Gottes Stimme, bleib an Gottes Herzen dran und gib das dem Volk weiter. Und vor allen Dingen setz Leute ein, die diese Arbeit, die du hier machst, tun können auf eine vielfache Art und Weise. Multiplizier dich. Wenn du das tust, und das ist eine krasse Zusage, so wirst du bestehen können und dann wird dieses ganze Volk in Frieden an diesem Ort ankommen. Konzentrier dich, lieber Mose, auf deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es nicht, jede kleine Streitigkeit zu lösen, sondern deine Aufgabe ist, Leute einzusetzen und auf Gott zu hören. Finde geeignete Männer und dann wird es Frieden bringen für dich und das ganze Volk. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt, dass wir Leiterschaft als Gemeinde verstehen, dass es andere dazu führt, dass andere ihren Platz finden. Leitung, das Wort kommt aus dem Griechischen, was im 1. Korinther 12, Vers 28, diese Gabe der Leitung heißt Kybernesis, also Administration, Leitung, Steuerung. Und das kommt aus dem Schiff, aus der Schiffswelt. Der Kybernet, das war der Steuermann. Und das ist ja ein bisschen klein, ne? Ich habe keinen riesigen Bogen gehabt, aber ich habe mir mal angeguckt, die hatten ja früher dann schon Segelschiffe. Die waren auch mit Rudern zum Teil ausgestattet, aber auch Segelschiffe. Und hätte der Kybernet, der Steuermann, gesagt, oh, wir wollen eigentlich nach rechts, da muss ich mal ganz schnell auf den Mast hochklettern und das Segel hissen. Oh nee, jetzt muss ich den drüben wieder das rüber. Der wäre doch nie fertig geworden. Ein Steuermann musste dafür sorgen, dass wenn er ein Kommando gibt, dass jeder weiß, was sein Platz und seine Aufgabe ist. Dass jeder beim Segeln oder bei woher dieses Wort kommt, weiß, das ist mein Job und wenn ich den nicht mache, können wir nicht diesen Kurs halten. Bei einem Handelsschiff, sage ich mal, gut, da haben sie halt einen Ringel mehr gedreht. Bei einem Kriegsschiff war das fatal. Wenn dann der Kurs verfehlt wurde, ging es um Leben und Tod. Und manchmal fühlt sich unser Leben vielleicht auch an wie Leben, geht es um Leben und Tod. Leitung heißt, dass wir von diesem Gott durch diese gesunde Leiterschaft aufblühen, lebendig werden. Der nächste Punkt, wo gesunde Leiterschaft, wie wir gesunde Leiterschaft verstehen, ist eigentlich, und daran kommen wir nicht vorbei, nur wenig Führungskräfte sehen ein, dass sie letztlich nur eine einzige Person führen können und auch müssen. Und das sind sie selbst. Also wenn man sich selbst nicht leiten kann, sagt Maxwell, dann kann man auch andere nicht leiten. Und das bringt eigentlich eine super Sache, nämlich eine Echtheit und eine Vorbildwirkung. Und das schreibt Paulus an Timotheus, an seinen jungen Leiter. Sei ein Vorbild den Gläubigen, hab Acht auf dich selber. Das setzt ein gewisses Maß an Selbstreflexion voraus und dass man den Mut hat, sich im Spiegel Gottes immer wieder neu anzugucken. Vielleicht mit dieser Frage, mit der ich vorhin, mit diesem Zitat, ob die Leute um dich rum wachsen oder aufblühen. Leiterschaft, wir verstehen Leiterschaft in unserem Wert, dass man offen für Kritik und Feedback ist. Stell dich nochmal vor, dieser Mose, der Jitro kommt und sagt, es ist nicht gut, was du tust. Und er wäre wirklich zu eingeschnappt. Aber ich habe das doch schon immer so gemacht. Ja, aber es ist nicht gut. Und wenn er nichts korrigiert hätte, von außen reingesprochen, dann weiß ich nicht, was wir alles verpasst hätten, zu lesen, was mit diesem Volk noch geschieht. Es braucht Feedback, es braucht Kritik. Und man nimmt es nur, es ist dann für denjenigen, der das bekommt, giftig, wenn er es als Angriff auf seine Position sieht. Also wenn du jemandem ein Feedback gibst, in deinem Team, in deiner Leiterschaft, und du gibst deinem Leiter Feedback, kann es sein, dass er Angst hat, dass sein Platz gefährdet ist. Das ist nicht das, wie wir leben wollen, sondern wir wollen eine Leiterschaft, die offen für Kritik und Feedback ist und dass man da zusammen ringen kann, wie in eben einer Familie. Die ganze Sache hat natürlich Grenzen. Es setzt voraus, dass ein dienender Leiter als erstes immer Gott dient. Und es kann auch sein, dass es Menschen um dich herum gibt, die andere Wünsche haben und es steht im Widerspruch zum Willen Gottes. Am Ende muss sich jeder Leiter in dieser Gemeinde und in unserem Wert setzt es voraus, dass er sich immer wieder neu Gott unterordnet. Weil Gott uns liebt, ordnen wir uns gerne seiner Autorität unter. Das heißt, wir akzeptieren Leitung auf allen Ebenen als biblisches Prinzip und begleiten unsere Leiter betend, kritisch und loyal. Warum? Weil im Römer 8, kannst du es so schön nachlesen, 8, 14 bis 15, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven. Leitung macht nicht Sklaven, sondern es bewirkt, dass ihr von Neuem in Angst und nicht mehr in Angst und Furcht leben müsst. Und er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir Abba, Vater. Darum lieben wir diesen Gott und ordnen uns seiner Autorität unter und verstehen Leitung als biblisches Prinzip, weil wir dann als Söhne und Töchter miteinander hier unterwegs sein können. Das führt uns in Mündigkeit und in Abhängigkeit zu Gott. Und deswegen braucht Leiterschaft ein umbetet werden, eine Kritikfähigkeit, wie es unser Wert sagt, und es braucht Loyalität. Und dann können wir diese Ziele, die Gott uns als Gemeinde gibt, so wie dieses Haus vom Nikolaus erreichen, so wie das Schiff sein Ziel nicht verfehlt, können wir als Gemeinde Gottes die Ziele, die Gott für uns sich hier vorgestellt hat, unseren Auftrag ausleben und leben. Und dafür will ich beten. Die Band darf gern schon nach vorne kommen. Und dann gehen wir in diese Anbetung dieses Gottes über. Vater, ich danke dir, dass du in deiner Kraft, in deinem Sieg, in deiner Autorität gezeigt hast, dass es unglaublich befreiend ist, sich dir ganz unterzuordnen. Und auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, ist das das, wo Freiheit und Leben drin liegt. Vater, ich danke dir für diesen Wert und ich bete, dass er weiter in dieser Gemeinde wächst, dass wir Leitung als dieses biblische Prinzip so erleben dürfen, dass es ein Aufblühen der vielen Menschen geschieht, dass jeder seinen Platz findet und dass wir das, was dein Auftrag für uns ist, nicht verfehlen, sondern erreichen. Danke für deine Liebe. Und danke für deinen Geist, der uns leiten will. Und ich bete für jedes einzelne Herz heute Morgen hier, dass wir uns gerne von dir leiten lassen, dass wir erleben, dass wir Söhne und Töchter sind und dass wir dich Papa nennen dürfen dadurch. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.